NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Den alternativen Nobelpreis für Meinungsfreiheit und Menschenrechte bekommen dieses Jahr unter anderem die syrischen Weißhelme. Bundestag und Bundesrat haben sich auf einen Kompromiss für die Erbschaftssteuer geeinigt. Dazu auch unser Kommentar. Zur Zukunft der Supermarktkette Kaisers Tengelmann findet heute Abend so eine Art Mini-Handelsgipfel in Frankfurt statt. Und in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina gibt es weiterhin gewalttätige Proteste. Die Luftangriffe in Syrien und die politische Unterdrückung in der Türkei, das sind zwei Beispiele für massive Bedrohungen, denen nur wenige Mutige sich entgegenstellen und Widerstand leisten oder helfen. Einige von ihnen werden dieses Jahr mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Die syrischen Weißhelme und die türkische Zeitung Cumhuriyet. Geehrt werden auch die ägyptische Feministin Mosen Hassan und die russische Menschenrechtsaktivistin Svetlana Ganushkina. Der alternative Nobelpreis würdigt jedes Jahr Menschen wie Sie oder Organisationen wie Sie für den Einsatz für Menschenrechte, Pressefreiheit und Umweltschutz. Die syrischen Preisträger, die Weißhelme, stellt Björn Blaschke vor.
Meistens tauchen die Weißhelme in Filmberichten aus Aleppo auf, genauer aus dem Osten der Stadt, jenem Teil, den Gefolgsleute von Präsident Bashar al-Assad seit Monaten belagern und immer wieder beschießen, bombardieren. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie ein Team von Weißhelmen mit einer Ambulanz durch eine Landschaft aus Haustrümmern rast und anschließend aus einem zerstörten Gebäude eine Frau birgt. Mit Hacken und mit den bloßen Händen befreien sie aus Schutt und Staub. Einer der Weißhelme sagt: Hier ist meine Hand, keine Angst. Ich zerstöre diesen Stein, dann kannst du raus. Gott ist groß, du bist fast raus. Die gut 3000 Mitglieder, die die Weißhelme zählen, sind für ihren Einsatz auf Seiten der Rebellen bekannt. Sie engagieren sich mit Taten, aber auch mit klaren Worten. So auch vergangenen Montag in der Ortschaft Urma al-Kubra in der Nähe von Aleppo. Das syrische Militär hatte gerade eine einwöchige Feuerpause für beendet erklärt. Da zeigen Videoaufnahmen im Schwarz der Nacht brennende LKW. Flammen schlagen auch aus einem Gebäude. Szenen nach dem Angriff auf einen Konvoi von Fahrzeugen der UN und des syrischen Roten Kreuzes sowie auf eine Lagerhalle der syrischen Hilfsorganisation. 18 von 31 LKW wurden zerstört. 20 Menschen sollen umgekommen sein. Ein Mann der Weißhelme beschreibt, was sich zugetragen haben soll. Das ist das Lager des syrischen Roten Kreuzes. Hier waren 20 Fahrzeuge, LKW, voll mit Nahrung, Medizin, Windeln und Decken. Am Abend um 19.30 Uhr hat ein Hubschrauber des Regimes in Damaskus diesen Ort mit 4 Fassbomben, Behältern, die mit Brennstoff und Schrapnells gefüllt waren, angegriffen. Rettungsteams sind gekommen, um die Verletzten zu bergen. Aber das Regime hat noch einmal bombardiert. Das Regime und die Russen. Und sie haben dabei das Lager des Roten Kreuzes zerstört. Offiziell ist ungeklärt, wer für den Anschlag auf den Hilfskonvoi und das Lager des syrischen Roten Kreuzes verantwortlich ist. Doch die Weißhelme sind für ihre Taten mittlerweile so bekannt, dass ihre Stimmen grundsätzlich Gehör finden. Wenngleich die Führung in Damaskus und deren Verbündete in Moskau und Teheran sie bestimmt nicht gerne hören. Dafür, dass sie trotzdem weitermachen, für ihren herausragenden Mut, ihr Mitgefühl und ihr humanitäres Engagement. Dafür wurden die Weißhelme jetzt mit dem alternativen Nobelpreis geehrt.
Es gibt eine Einigung in Sachen Erbschaftssteuer, aber ob die Kuh damit vom Eis ist, das ist noch lange nicht ausgemacht. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat in der vergangenen Nacht einen Kompromiss beschlossen und der sieht vor, wenn Firmen Erben ihr Unternehmen lange genug weiterführen und Jobs erhalten, dann müssen sie auch künftig keine Erbschaftssteuer zahlen. Unterm Strich werden nur sehr wenige dieser Erben zur Kasse gebeten werden. Aus Berlin, Marita Knipper.
Politiker von Union und SPD nutzten nach einer kurzen Nacht die Gunst der Stunde, ihren Anteil an der Einigung im Erbschaftssteuerstreit herauszustreichen. Die Opposition, allen voran linken Parteichef Bernd Rixinger, tadelte:
Union und SPD machen erneut einen Kniefall vor den reichsten Sprösslingen in diesem Land.
Die Grünen im Bundestag teilen diese Sicht. Die Fraktion wird nächste Woche gegen das Gesetz stimmen. Im Gegensatz zu Baden-Württembergs grünem Landesvater Wilfried Kretschmann. Er hat für die Familienunternehmer und deren Privilegien gekämpft. Das Gesetz ist verfassungskonform, einerseits, sagt er, und
andererseits aber auch trotzdem die Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, auch weitgehend verschont werden, solange sie das eben machen und gewährleisten.
Auch Horst Seehofer schien heute geklont. Vergessen der Ärger mit ihm und seiner Sonderliste. Tiefenentspannt wollte er von all den vorhergehenden Problemen und seinen Sonderwünschen nichts mehr wissen. Auch er glaubt zufrieden, alle Ziele seien erreicht und die Forderungen der Verfassungsrichter erfüllt.
Ja, weil wir Spitzenjuristen haben, sowohl im Bundesfinanzministerium als auch in Bayern. Und da ist die Übereinstimmung, dass dies der Verfassung entspricht, sehr, sehr groß.
Die SPD feiert sich, weil sie bei der Unternehmensbewertung im Erbfall noch einmal an der Stellschraube gedreht hat. SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider, der als Unterhändler tätig war, erklärt:
Wir haben an dem Bundestagsbeschluss noch mal substanzielle Änderungen vornehmen können. Die betreffen vor allen Dingen die Berechnung des Unternehmenswertes, der natürlich die Grundlage für die Besteuerung auch ist. Je höher der Wert ist, umso höher letztendlich auch die Steuerzahlung, sodass wir uns als Sozialdemokraten durchgesetzt haben mit einem höheren Steueraufkommen.
Manche sagen, dieser Coup gelang, weil CSU-Chef Seehofer da schon den Verhandlungsmarathon im Vermittlungsausschuss verlassen hatte. Was der SPD auch ein Dorn im Auge war, ist die kreative Buchführung in manchen Unternehmen. Stichwort Schmuck oder Gemäldesammlungen im Betriebsvermögen von Erblassern. Hierzu berichtete heute der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, Hamburgs SPD-Bürgermeister Olaf Scholz.
Wir haben sichergestellt, dass jetzt nicht einfach mehr Luxusgegenstände Teil des Unternehmenswertes sein können und Yachten und alte Autos oder so etwas mitzählen. Das, glaube ich, führt auch zur Steuergerechtigkeit.
So richtig fürchten müssen sich die meisten Firmenerben nicht, weil die neuen Übergaberegelungen an die nächste Erbengeneration jedes Jahr letztlich nur weniger als 1% der Erbschaften in Deutschland treffen.
Aus Berlin war das Marita Knipper. Der Kompromiss zur Erbschaftssteuer klingt relativ kompliziert. Die Liberalen halten ihn für verfassungswidrig und wittern darin eine Art Vermögensteuer durch die Hintertür. Die Grünen eher das Gegenteil, ein Privileg für ohnehin schon Privilegierte. Und die neue Regelung wird der Staatskasse nur wenig Ertrag bringen. Was also hat es auf sich mit dem Kompromiss? Uwe Möller kommentiert.
Die Einigung im Erbschaftssteuerstreit ist ein Tiefpunkt der Großen Koalition. Der Kompromiss ist so ziemlich die schlechteste aller denkbaren Lösungen. Zum einen, weil unglaublich kompliziert. Davon profitieren vor allem Steuerberater. Wer sich einen leisten kann, der kann seine Steuersparmöglichkeiten nutzen. Wer nicht, hat Pech gehabt. Zweitens, schlecht vor allem, weil hier ein Gesetz für die ohnehin Wohlhabenden gemacht wurde. Während jeder Normalbürger völlig zu Recht Erbschaftssteuer zahlen muss, wenn das Erbe die übrigens sehr hohen Freibeträge übersteigt, können sich Firmenerben mit ein paar Tricks befreien lassen und sich um Millionenzahlungen drücken. Die Argumente der CSU und der Unternehmerschaft sind dabei nicht überzeugend. Denn noch nie ist ein Unternehmen pleite gegangen, nur weil der Erbe die Steuer nicht zahlen konnte. Das ist auch kein Wunder, denn die Steuerschuld kann meistens über viele Jahre abgestottert werden. Und falls jemand die Steuern trotzdem nicht zahlen kann, kann er das Unternehmen verkaufen, die Steuern zahlen und sich trotzdem ein schönes Leben leisten wie wenige andere. Nirgends steht übrigens geschrieben, dass Erben automatisch die besseren Unternehmer sind und die klügeren Entscheidungen im Unternehmen treffen. Manche Unternehmen werden erst durch Familienstreitigkeiten und Eitelkeiten erst so richtig an die Wand gefahren. Übrigens, es profitieren von den großzügigen Regeln auch heute selten Erben, die bereits aktiv im Unternehmen tätig sind. Das Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut DIW hat festgestellt, fast 30 Milliarden Euro wurden zwischen 2011 und 2014 an Kinder unter 14 Jahren übertragen. Im Schnitt bekam jedes Kind 327 Millionen Euro geschenkt oder vererbt. Das DIW stellt fest, von den Steuergeschenken an Firmenerben profitieren vor allem jene, die sich nicht aktiv im Unternehmen engagieren und keine besonderen unternehmerischen Risiken tragen, sondern reine Anteilseigner sind. Milliardengeschenke also für ohnehin wohlhabende Erben. Und die wurden jetzt noch einmal festgeschrieben. Dabei hätte es einfache Alternativen gegeben. Völlig unbürokratisch wäre beispielsweise ein niedriger Einheitssteuersatz gewesen, der ausnahmslos für alle gilt. Für das Elternhaus würden die Kinder wegen hoher Freibeträge weiterhin keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Auch die Belastung für die Reichen wäre bei einer niedrigen Einheitssteuer sehr gering. Aber immerhin, sie müssten sie zahlen. Und beim Staat würden deutlich mehr Milliarden ankommen als jetzt. Weniger Aufwand also, aber mehr Einnahmen. Ein paar Milliarden mehr für Investitionen in Straßenbildung oder Forschung. Keine schlechte Alternative, finde ich. Besser jedenfalls als 12-Jährige mit Millionen zu beglücken.
Der Streit um die Erbschaftssteuer ist beigelegt. Uwe Möller kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Noch eine lange Geschichte, die von Kaisers Tengelmann. Vor 2 Jahren sollte Edeka die Filialen der maroden Supermarktkette übernehmen. Das wollte Rewe eigentlich auch, aber Edeka bekam den Zuschlag, bis das Bundeskartellamt sein Veto einlegte, das dann Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit seiner Ministererlaubnis ausgehebelt hat, die dann wiederum das Oberlandesgericht Düsseldorf stoppte. Nun liegt das Verfahren eine Instanz höher beim Bundesgerichtshof und kann Jahre dauern. Das Nachsehen haben die Mitarbeiter, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Heute Abend beraten in Frankfurt die Chefs von Tengelmann, Edeka, Rewe und vermutlich auch Verdi-Chef Frank Zirske. Jörg Marksteiner berichtet.
Natürlich steige die Spannung auch bei den Mitarbeitern, das sei doch ganz klar, sagt Peter Kohne. Der Betriebsrat arbeitet in der Zentrallogistik von Kaisers Tengelmann in Viersen bei Mönchengladbach. Und je näher das Spitzentreffen der Handelsbosse rückt, desto öfter rufen bei ihm besorgte Kollegen an.
Ja, die Stimmung unter den Mitarbeitern ist natürlich sehr angespannt, sehr aufgeregt. Es gibt eine große Erwartungshaltung an heute Abend, beziehungsweise auch an die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung.
Die morgen Vormittag ansteht und das vorzeitige Ende bedeuten könnte für viele verlustreiche Supermärkte. Jedenfalls dann, wenn es bei dem Treffen heute Abend in Frankfurt keine Fortschritte gibt.
Ich würde mir einfach hoffen, dass man sich im Interesse der Beschäftigten einigt. Denn es ist gut, dass die Leute miteinander reden, na klar. Das heißt, eine Einigung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
Wie die aber aussehen könnte, ist noch völlig offen. Wenige Stunden vor der Sitzung teilte Rewe-Chef Alain Caparros mit, er wolle eine faire Aufteilung, bei der ein Teil der Supermärkte nicht an Edeka geht, sondern an Rewe. Das ließe sich in wenigen Wochen umsetzen und den Mitarbeitern gebe man die gleichen Jobgarantien wie Edeka. Ob es dazu kommt, ist aber völlig unklar, denn Tengelmann und Edeka scheint etwas völlig anderes vorzuschweben. Sie setzen offenbar nach wie vor darauf, ihre derzeit gerichtlich blockierte Fusion doch noch umzusetzen. Dazu müsste aber nicht nur Rewe seine Klage zurückziehen, sondern auch die Konkurrenten Norma und Markant. Die sitzen heute Abend aber gar nicht mit am Tisch. Eine schwierige Ausgangslage, da macht sich auch Betriebsrat Peter Kohne nichts vor.
Eine Einigung heute Abend wäre schön, wäre wünschenswert im Interesse aller. Aber damit sind noch nicht alle Türen geschlossen, wenn es heute Abend zu keiner Einigung kommt.
Allerdings wird dann alles davon abhängen, wie sich Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub auf der für Freitagvormittag angesetzten Aufsichtsratssitzung entscheidet. Seit 15 Jahren schreibt seine Supermarktkette Verluste. Eine Zerschlagung ist deshalb durchaus realistisch, glaubt Handelswissenschaftler Professor Martin Fasnacht.
Letztendlich würde es bedeuten, dass interessante Filialengeschäfte von Wettbewerbern übernommen werden und natürlich auch einige Filialen zugemacht werden.
Das könnte dann den Verlust von bis zu 8.000 der insgesamt 16.000 Stellen bedeuten. Besonders hart, sagt auch der Betriebsrat, würde es dann wohl NRW treffen. Nach durchgesickerten Plänen soll hier fast jeder zweite der 115 Supermärkte auf der Kippe stehen. Um vor einer möglichen Last-Minute-Rettung doch noch einmal Zeit zu gewinnen, hat der Gesamtbetriebsrat heute ein Fortführungskonzept verlangt. Das solle zumindest so lange tragen, bis die Gerichte über die blockierte Fusion entschieden haben oder sich doch noch alle Beteiligten einigen.
Deutschlands Verkehrswege sollen komfortabler und vor allem besser gewartet werden und Engpässe sollen verschwinden. Dazu will die Bundesregierung eine 3-stellige Milliardensumme in Straßen, Schienen und Wasserwege investieren. Klingt erstmal gut, aber Umweltschützer und die Opposition sind nicht überzeugt von dem Verkehrswegeplan, den Minister Alexander Dobrindt heute im Bundestag vorgestellt hat. Aus Berlin, Julia Barth.
Nicht kleckern, sondern klotzen. Für Alexander Dobrindt ist der neue Bundesverkehrswegeplan die größte Investitionsoffensive für die Infrastruktur aller Zeiten. Eine Offensive, die nach Ansicht des Verkehrsministers dringend notwendig ist. Denn vor allem in den Millenniumsjahren sei die Infrastruktur auf Verschleiß gefahren, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands damit aufs Spiel gesetzt worden.
Das war dem Irrglauben damals geschuldet, dass man den Zusammenhang von Wohlstand und Infrastruktur auflösen könnte und den Erhalt und den Ausbau unserer Infrastruktur vom Wirtschaftswachstum entkoppeln könnte. Ein fataler Fehler übrigens.
Den Alexander Dobrindt mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 jetzt korrigieren will. Mit fast 270 Milliarden Euro für rund 1000 Projekte auf Straße, Schiene und zu Wasser. Geld, das unter anderem in den Ausbau der A3, die Erweiterung der Küstenautobahn A20, den Ausbau des Nordostseekanals oder das Prestigeprojekt Rhein-Ruhr-Express zwischen Köln und Dortmund fließen soll. Grundsätzlich gilt, Erhalt geht vor Neubau. Rund 70% der Mittel sollen in die Sanierung maroder Straßen, Schienen oder Wasserwege fließen. Priorität haben dabei Projekte mit überregionaler Bedeutung. Und, auch das ist neu, die Baukosten müssen realistisch durchgerechnet sein, die Planung stehen. Auch deshalb kann SPD-Verkehrspolitiker Sören Barthol den Bundesverkehrswegeplan guten Gewissens mittragen.
Der Plan ist realistisch, weil er von einem ehrlich gerechneten Finanzrahmen für die kommenden 15 Jahre ausgeht. Das wünscht dir was, gehört endgültig der Vergangenheit an.
Stimmt nicht, sagt Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen.
Dann schauen wir uns doch einfach mal die Zahlen an und dann stellt man fest, dass über die Hälfte des Projektvolumens laut ihrem eigenen Plan nach 2030 gebaut werden soll. Und das nennen Sie dann realistisch? Und da sind noch nicht einmal die Baukostensteigerungen berücksichtigt?
Bei weitem nicht das Einzige, was Hofreiter am neuen Verkehrswegeplan ärgert. Moderne Verkehrspolitik sehe anders aus. Auch deshalb, weil die Verzahnung der unterschiedlichen Verkehrsträger kaum berücksichtigt wurde und der Umweltaspekt zu kurz kommt. Kritik, die auch Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, teilt.
Wenn es nach Ihrem Plan geht, fahren in 15 Jahren noch mehr Autos und noch viel mehr LKWs durchs Land und durch die Städte. Und damit muss endlich Schluss sein. Wir wollen endlich eine vernünftige Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Schiene und wir wollen unsinnige Transporte vermeiden.
In den Ausschussberatungen können Grüne und Linke sich nun noch für Veränderungen stark machen. Die Chancen, sich damit gegen die Große Koalition durchzusetzen, stehen allerdings schlecht. Und auch die Bundesländer haben bereits Zustimmung für den Bundesverkehrswegeplan signalisiert.
Viele Arbeitslose, die einen Job suchen, finden ihn als Leiharbeiter. Allerdings verlieren auch besonders viele Menschen in der Leiharbeitsbranche ihren Job wieder. Hire and fire sozusagen. Das belegen offenbar Daten der Bundesagentur für Arbeit. Im Bundestag hat heute Arbeitsministerin Andrea Nahles einen Gesetzentwurf vorgestellt, der Leiharbeiter vor Missbrauch schützen soll. Aus Berlin, Jens Wiening.
Es war eine leidenschaftliche Debatte um die Frage, kann das Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung den Missbrauch der Leiharbeit begrenzen? Fast 1 Million Leiharbeiter gab es 2015, ein Rekordwert.
Es gibt viele Beispiele aus Betrieben, wo Leiharbeiter zum Teil 6 oder 8 oder 10 Jahre ohne Aussicht am Ende übernommen zu werden, entliehen sind.
Musste Arbeitsministerin Andrea Nahles einräumen. Genau solche Fälle sollen künftig verhindert werden. Wer als Leiharbeiter 18 Monate im selben Betrieb ist, soll fest übernommen werden. Das Problem?
Der Betrieb muss sich einfach nur einen neuen Leiharbeiter suchen und nach 3 Monaten Karenzzeit kann er sogar den alten Leiharbeiter wieder auf der gleichen Stelle einsetzen, weil die Rechnung fängt ja wieder von vorne an.
Sagt Sarah Wagenknecht von der Linkspartei und auch eine weitere Regelung stößt auf Kritik. Nach 9 Monaten sollen Leiharbeiter künftig zwar das gleiche Gehalt bekommen wie Festangestellte.
Dumm nur, dass die Hälfte aller Leiharbeiter maximal 3 Monate im Unternehmen ist und bei 2/3 endet das Leiharbeitsverhältnis nach 6 Monaten. Das heißt, diese Menschen haben überhaupt nichts von diesem neuen Gesetz.
Per Tarifvertrag können die Fristen von 9 bzw. 18 Monaten auch noch mal verlängert werden. Trotzdem, für Karl Schieverling von der CDU ist es ein gutes Gesetz.
Das Gesetz ist eine Antwort darauf, dass wir auf der einen Seite Flexibilität benötigen, auf der anderen Seite aber auch für die Beschäftigten Sicherheit.
Denn bisher gibt es keine gesetzliche Regelung, wie lange Leiharbeiter verliehen werden dürfen. Und auch in einem anderen Punkt schafft das Gesetz Klarheit.
Leiharbeiter dürfen nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt werden,
sagt Arbeitsministerin Nahles. Das hatte unter anderem die Post gemacht. Fakt ist aber auch, das Gesetz wurde auf Druck der Union noch einmal entschärft. Vor allem an den Regelungen zu Werkverträgen gibt es viel Kritik. Ein Punkt: Fahnder müssen bei Kontrollen erkennen, was ist ein regulärer Werkvertrag und wann liegt Missbrauch Missbrauch vor. Dafür brauchen sie klare Kriterien.
Wie zum Beispiel, Produktion findet am selben Ort statt, wie ist das mit dem Weisungsrecht und anderes mehr. Das war im ursprünglichen Entwurf des Arbeitsministeriums auch enthalten. Jetzt steht da nur noch eine recht allgemeine Formulierung über den Arbeitnehmerbegriff drin, die den Kontrollbehörden, dem Zoll und anderen nicht so helfen wird, wie das nötig wäre, damit sie wirklich gegen den Missbrauch von Werkverträgen auch vorgehen können.
Kritisiert Annelie Bundenbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Trotzdem, ihr Fazit ist, das Gesetz hilft, den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen zu beschränken. Aber
das sind erste Schritte in die richtige Richtung und es werden weitere Schritte folgen müssen, insbesondere wenn es um die Bekämpfung des Missbrauchs von Werkverträgen geht.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Neelie Kroes war viele Jahre lang Wettbewerbskommissarin der Europäischen Union und sie galt als beinhart. Über Konzerne, die sich nicht an die Regeln hielten, verhängte sie schmerzhafte Strafen. Jetzt hat ein Datenleck offenbart, dass sie es offenbar selber nicht so genau genommen hat mit den Regeln. Sie soll einer Briefkastenfirma auf den Bahamas vorgestanden haben. Wie das politische Brüssel auf diese Nachricht reagiert, weiß Ralf Sina.
Für den Finanzexperten und Sprecher der Grünen im Europaparlament Sven Giegold steht fest, wer Direktor einer Briefkastenfirma ist, und zwar
ausgerechnet im Schwarzgeldparadies Bahamas.
Und wer diesen Direktorenposten während seiner Amtszeit als EU-Kommissar verschweigt, der begeht, so Giegold,
eine schwere Verletzung der Pflichten, die EU-Kommissare haben, nämlich Transparenz herzustellen über ihre Unternehmensbeteiligung.
An dieser Transparenz hat es die ehemalige EU-Wettbewerbs- und Digitalkommissarin Neelie Kroes fehlen lassen. Das belegen Unterlagen aus dem Firmenregister der Bahamas, die dem Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen. 5 Jahre lang verschwieg die EU-Kommissarin ihre unerlaubte Nebentätigkeit als Direktorin der Briefkastenfirma namens Mint Holding mit Sitz im Offshore-Paradies Bahamas.
The Commission was not informed about this.
Die EU-Kommission war über diese Nebentätigkeit schlicht nicht informiert, betonte heute Junckers Sprecher. Sie hätte diese Tätigkeit offenlegen müssen, räumte Neelie Kroes mittlerweile über ihren Anwalt ein und gab gegenüber 2 niederländischen Zeitungen einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex der EU-Kommission zu. Sie stehe zu den strengen Verpflichtungen für Mitglieder der EU-Kommission, hatte die energische Niederländerin bei ihrem Amtsantritt 2004 in Brüssel betont. EU-Kommissarin ist jede Form der Nebentätigkeit, ganz gleich ob bezahlt oder unentgeltlich, strikt untersagt. Sie sei während ihrer Zeit als EU-Kommissarin de facto gar nicht Direktorin der Bahamas Briefkastenfirma gewesen, sondern versehentlich als Direktorin geführt worden, ließ Neelie Kroes durch ihren Anwalt erklären. Sie sei davon ausgegangen, dass die Briefkastenfirma in den Bahamas bereits 2 Jahre vor ihrem Amtsantritt bei der EU-Kommission aufgelöst worden sei, berichtet der britische Guardian. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Neelie Kroes heute Morgen schriftlich zu weiteren Erläuterungen aufgefordert. Sobald alle Fakten im Fall Neelie Kroes auf dem Tisch liegen, will die EU-Kommission über weitere Schritte entscheiden. Ob dazu auch eine Kürzung der Pensionszahlung zählen könnte, zu dieser Frage wollte sich Junckers Sprecher heute nicht äußern.
In den USA gibt es wieder Demonstrationen und Ausschreitungen, nachdem am Dienstagabend ein Polizist einen Afroamerikaner erschossen hatte. Ort des Geschehens ist dieses Mal die Stadt Charlotte im Südstaat North Carolina. Die Proteste dort sind, wie das ja vorher in anderen Städten auch der Fall war, irgendwann gewalttätig geworden. Manche Demonstranten schmissen Steine und die Polizei setzte Tränengas ein. Der Gouverneur des Bundesstaates hat den Notstand für Charlotte ausgerufen und will die Nationalgarde einsetzen. Einzelheiten von Andreas Horchler.
Die Vorfälle der letzten Nacht, das ist nicht die Stadt Charlotte, die ich kenne und liebe, sagte Bürgermeisterin Jennifer Roberts bei einer Pressekonferenz.
The events that we saw last night are not the Charlotte that I know and love.
2 Nächte in Folge kam es zu Krawallen. Bilanz der 2. Protestnacht, ein Schwerverletzter, mehrere Verletzte. Am frühen Abend hatte es erst friedliche Proteste gegeben, erläuterte Polizeichef Kerr Putney. Am Abend und in der Nacht gesellten sich gewalttätige Demonstranten dazu. Es gab Verletzte bei der Polizei und bei den Protestierenden. 44 Menschen wurden festgenommen. Wer in der Innenstadt geschossen hat, sei noch nicht bekannt. Keith Lamont Scott war vorgestern durch die Schüsse eines afroamerikanischen Polizeibeamten getötet worden. Er hatte ein Buch in der Hand, sagte seine Familie, es war eine Waffe, die Polizei. Die Polizei werde die Videos vom Tathergang zunächst nicht veröffentlichen, sondern nur der Familie des Getöteten zeigen, sagte Putney. Umständlich räumte er ein, das Video habe ihm nicht den absoluten, definitiven visuellen Beleg erbracht, der bestätigen würde, dass eine Person mit einer Waffe zielt.
The video does not give me absolute, definitive, visual evidence that would confirm that a person is pointing a gun.
Die Polizeigewalt wird 4 Tage vor der ersten Fernsehdebatte auch zum zentralen Thema für die Wahlkämpfer Donald Trump und Hillary Clinton. Trump hatte sich für die Stop-and-Frisk-Methode mit spontanen Kontrollen und Durchsuchungen ausgesprochen und später korrigiert, er habe damit nur die Stadt Chicago gemeint.
I would do stop-and-frisk. I think you have to.
Problem? Ein Bundesgericht hatte Stop and Frisk in New York vor 3 Jahren für verfassungswidrig erklärt. Die Polizei hatte fast ausschließlich Afroamerikaner angehalten. Hillary Clinton räumte ein, ich habe keine erschöpfende Antwort. Sie setzte auf Verständigung. Wieder seien 2 Afroamerikaner in North Carolina und Oklahoma von der Polizei erschossen worden. Es sei unerträglich und müsse inakzeptabel werden.
It's unbearable and it needs to become intolerable.
Stephanie Rawlings Blake, Bürgermeisterin von Baltimore, hatte es nach dem Tod des Afroamerikaners Freddie Gray im vergangenen Jahr mit wochenlangen Unruhen in ihrer Stadt zu tun. Sie warnte mit Blick auf Charlotte, das ist ein Pulverfass. Wenn so etwas geschieht, hat man es jede Minute des Tages mit einer unberechenbaren Situation zu tun.
It's a tinderbox. It's a volatile situation every minute of the day when something like this goes on.
Unberechenbar wird die Situation in Charlotte auch in der kommenden Nacht bleiben. Kommt es zu weiteren Ausschreitungen, wird die Stadt eine Ausgangssperre verhängen.
Wenn Fußballfans im Stadion Knallkörper zünden oder anderen gefährlichen Blödsinn anstellen, dann kann das DFB-Sportgericht eine Strafe verhängen, und zwar gegen den Club. Aber wer zahlt dann? Der Fan oder der Fußballverein? Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, der Club kann den Fan in einem solchen Fall in Regress nehmen. Den BGH angerufen hatte der erste FC Köln. Den Weg durch die Instanzen, beschreibt Bernd Wolf.
Das Oberlandesgericht Köln wollte den Stadionrowdy noch schonen. Es hatte geurteilt, der 1. FC Köln habe sich den Regeln des DFB unterworfen. Eines der Risiken, das dadurch für den Club entstanden ist, nämlich Geldstrafe durch den DFB bei Fehlverhalten von Fans, dieses Risiko müsse der FC nun auch selbst ausbaden. Denn nach den DFB-Regularien solle nur der Verein für seine mangelhaften Einlasskontrollen bestraft werden. Anders der Bundesgerichtshof. BGH-Sprecherin Dietlind Weinland.
Störungen durch einen Fußball-Rowdy können sehr teuer werden. Er muss nicht nur den verletzten Personen den Schaden ersetzen, sondern auch dem Fußballverein, wenn gegenüber diesem eine Verbandsstrafe verhängt wird.
Denn gemäß seinem Zuschauervertrag hat jeder Stadionbesucher die Pflicht, sich so zu verhalten, dass das Spiel ohne Störung abläuft. Verletzt er diese Pflicht, so das BGH-Grundsatzurteil, macht er sich schadensersatzpflichtig. Und der Verein, der vom DFB für Fanverfehlungen mit einer Verbandsstrafe belegt wird, darf diese an den randalierenden Fan durchreichen. Der heute 42-jährige Alexander G. warf bei einem Zweitliga-Heimspiel des 1. FC Köln gegen Paderborn 2014 einen brennenden, sprengstoffartigen Knallkörper vom Oberrang der Nordtribüne auf den Unterrang, der dort 7 Menschen verletzte. Einer versengte sich die Haare, ein anderer erlitt ein Knalltrauma. Der FC wurde vom DFB zu einer Gesamtstrafe von fast 80.000 Euro verurteilt. 50.000 reine Verbandsstrafe für die Tat, eine gefährliche Körperverletzung, für die G erstinstanzlich auch schon verurteilt ist. Und weitere 30.000 musste der Kölner Traditionsverein in Gewaltprävention und Täterermittlung stecken. 30.000 Euro verlangte der Club von G zurück. Im Grunde gab der BGH Köln recht, da aber die Höhe des Schadens für den FC noch nicht beziffert ist und weil G wegen seiner 1,94 Promille Alkohol und Cannabisspuren im Blut möglicherweise nicht schuldhaft handelte, muss das OLG Köln noch einmal prüfen, im Lichte des Urteils des Bundesgerichtshofes. Klar ist ab heute, dass Randalierer mit immensen Kosten zu rechnen haben. Thomas Schönig, der FC-Vorstandsbeauftragte für Fankultur.
Das kann man natürlich auch auf einen Zuschauerausschluss übertragen. Was wäre denn eigentlich, wenn wir damals keine Geldstrafe bekommen hätten, sondern der DFB gesagt hätte, tja, ihr spielt jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Spiel wegen dieses Böllerwurfes. Dann reden wir über Millionen, die man dann geltend zu machen hat.
Während Polizei und DFB das Urteil begrüßen, gibt es von Fanverbänden Kritik. Unsere Kurve spricht von einer großen Enttäuschung und von deutlichem Gesprächsbedarf mit DFB und DFL.
Ein Fußballverein kann randalierende Fans die Strafen für ihre Taten zahlen lassen. Bernd Wolf berichtete aus Karlsruhe. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.